In den ersten drei Episoden meines Pad One Podcasts ging es mit Space Taxi, Nintendos Rob und der Grand Prix Serie bisher ja hauptsächlich um Gaming-Themen. Neben Gaming brachten die 80er und 90er aber auch faszinierende technische Neuentwicklungen. Eine davon sollte in den 90ern zumindest anfangs meine gesamte Schulklasse inklusive meines Lehrers erheitern, als es mitten im Unterricht machte. Mein Quickspager war losgegangen, wo heute vermutlich direkt das Handy einkassiert und Besitzer oder Besitzerin mit achtlosem Kopfschütteln gestraft würden, war diese Art der Störung damals trotz Tamagotchi-Boom noch etwas Neues und resultierte nicht gleich in harten Konsequenzen, zumindest bei den ersten 3 bis 5 Vorkommnissen dieser Art. Das sollte sich aber schnell ändern. Wir waren quasi sowas wie Pioniere. Skoll, Skyper, Cityruf und Quix. Darum geht's heute in Folge 4 meines kleinen Podcasts.
Pad One, please. Der nächste Retro-Podcast von und mit der Tort.
Man kann sich das als junger Mensch heute vermutlich gar nicht mehr vorstellen. Sobald man das Haus verlassen hatte, war man früher per se nicht mehr erreichbar. In der Regel gab es keine Möglichkeit, jemand anders zu erreichen oder selbst erreicht zu werden, außer man hatte vielleicht ein Walkie-Talkie dabei. Heute nennt man das Digital Detox. Früher war das einfach normal. Wollte man jemanden sprechen, so ging man unterwegs entweder in eine Telefonzelle, sofern man Kleingeld oder später dann auch eine Telefonkarte dabei hatte, oder, völlig verrückt, gleich zu der Person nach Hause, unangekündigt und klingelte an der Türe. Verrückte Zeiten. Mitte und Ende der 90er sollte sich das erstmals für ein breites Publikum aber ändern. Pager kam auf den Markt zu halbwegs erschwinglichen Preisen. Als kleiner Technik-Nerd musste ich so ein Ding natürlich haben und habe 2 meiner Freunde bequatscht, sich durch ihre elterlichen Finanziers gleich auch so ein Teil sponsern zu lassen. Ich glaube, die hätten sich im Nachgang lieber was anderes für das Geld geholt. Mein Quicks News 1 für damals 149 Mark, was heute so inflationsbereinigt ungefähr 135 Euro entsprechen dürfte, der konnte nämlich aus heutiger Sicht gar nicht so viel. Er verfügte über ein kleines, zweizeiliges, beleuchtetes Display, was so ganz okay ablesbar war. Empfangen konnte er Textnachrichten, bis zu 80 Zeichen, oder Zahlenbotschaften, bis zu 15 Ziffern. Weltnachrichten, so stand's auf der Packung, konnte er als DPA-Meldungen dabei kostenfrei empfangen. Apropos Kosten. Monatliche Kosten fielen für den Empfänger zunächst eigentlich keine an, aber der Sender einer Nachricht, der musste bisweilen doch recht tief in die Tasche greifen. So musste man seine Nachrichten einem Operator, also einem echten Menschen am Telefon diktieren, der diese dann eintippte und im Auftrag des Anrufenden versendete, was zwischen einer Mark 20 und 2 Mark 40 pro Nachricht kostete. Der Preis, der war bei Quix davon abhängig, ob ich als Empfänger für ein entsprechendes Partnerpaket monatlich bezahlte oder nicht. Damit änderte sich dann eben meine Rufnummer. 01656 ohne Partnerpaket, 01653 und meine Durchwahl dann mit Partnerpaket. Maximal kompliziert. So oder so. Bei den Preisen überlegte man sich oft zweimal, ob man die Nachricht denn wirklich versenden möchte oder nicht. Alternativ konnte man einen Sprachcomputer anrufen, dem man eine Sprachnachricht hinterlassen oder eine Zahlennachricht via Tastenfeld diktieren konnte. Für 1,20 Mark. Wie viel man als Anrufer in Nachrichten verballert hatte, das sah man dann aber in der Regel erst mit der nächsten Telefonrechnung. Oft eine große Freude und Grundlage für spaßige Diskussionen mit den Eltern. Später sollte es dann aber auch noch andere Wege geben, Nachrichten zu versenden. So stellten die Betreiber von Quix eine Software für Windows, Mac, Amiga und ja, DOS bereit, mit der vom Rechner aus direkt Nachrichten verschickt werden konnten. Dazu wählte die Software über ein Modem erst eine weitere Quix-Rufnummer an, verband sich mit der Gegenseite und setzte dann die Nachricht ab, ähnlich wie bei der Einwahl beim Internetprovider früher. Auch eine wilde Nummer irgendwie, aber dafür für fix 1,20 Mark vielleicht die günstigere Alternative. Wozu war eigentlich nochmal dieses Partnerpaket da? Aber wem das alles zu fortschrittlich war, der konnte natürlich auch auf sein gutes altes Faxgerät zurückgreifen. Formular ausgefüllt, handschriftlich die Nachricht draufgekritzelt und ab ging's. 5 bis 10 Minuten später, und ja, ich habe das früher tatsächlich mal getestet, kam die Nachricht dann beim Empfänger an, meistens jedenfalls. Und sofern das Fax innerhalb der Geschäftszeiten versendet wurde, sonst eben erst am nächsten Tag. Neben Quicks gab es aber auch noch andere Anbieter, zum Beispiel Scall von der Telekom. 1994 gestartet habe ich die Scall-Pager vor allem aufgrund ihres damals deutlich progressiveren Designs in Erinnerung. Im halbtransparenten, bunten Gehäuse wirkten die irgendwie immer etwas fetziger und flippiger, um gleich noch ein paar aus der Mode gekommene Wörter zu verwenden. Auch von der Telekom gab's Skyper. Mit dieser Produktlinie richtete man sich dann eher an die, die auch beruflich erreichbar sein wollten oder mussten. Mit etwas biederem, aber professionellen Aussehen und größeren Displays, ebenfalls DPA-Meldungen, aber weiter nur maximal 80 Zeichen pro Nachricht, wollte man hier weitere Nutzergruppen ansprechen. Andere Anbieter waren dann noch Telmi oder Cityruf. Unter dem Strich hatten aber alle ein paar Dinge gemeinsam, nämlich die teuren Preise und den fehleranfälligen Empfang. Bei meinem Quicks ging es da schon mit dem Aufenthaltsort los. Der Anbieter, der unterteilte Deutschland nämlich in 9 Zonen. Mal angenommen, man fuhr morgens mit dem Auto von München an die Nordsee. So reiste man auch je nach Route durch 5 oder 6 unterschiedliche Quicks-Zonen. Teilte ich aber als Nutzer dem Anbieter das nicht mit, wo ich gerade war, so konnte es passieren, dass mich eine Textnachricht in München zwar theoretisch ereilt hätte, ich im Stau auf der A7 kurz vor Hamburg davon aber gar nichts mitbekommen hätte. Und der Absender ebenso wenig. Abgesehen von den natürlich anfallenden Kosten auf seiner Telefonrechnung. Mag sein, dass Quicks hier mit dieser Zonenunterteilung etwas Besonderes war. Gemein hatten aber alle Anbieter, war der Pager aus oder befand man sich in einem Funkloch, dann war die Nachricht weg. Ein Rückkanal oder Zwischenspeicher, sowas gab's nicht. Pech gehabt. Asche weg für nix. Und das war dann teilweise schon echt frustrierend. Aber ja, so war das damals. Schlussendlich war das aber sicher auch ein Grund, warum die Technik von der breiten Masse schnell als uninteressant empfunden wurde. Ende der 90er etwa hatten Pager ihren Höhepunkt. Quicks alleine soll damals so um die 300.000 Geräte an die Kundschaft gebracht haben, aber da gab's was Neues am Horizont. Denn die Handys wurden erschwinglicher. Mit subventionierten Laufzeitverträgen zogen bei immer mehr Kunden die ersten GSM-Telefone ein. Und diese brachten ein tolles Feature mit. SMS. Der Short Message Service war eigentlich ein Nebenprodukt des GSM-Netzes. Anfangs gedacht, um Statusmeldungen des Mobilfunknetzes zu übertragen, fand sich schnell die Möglichkeit, diese Fähigkeit auch zum Austausch privater Kurznachrichten zu nutzen. Und das anfangs sogar noch kostenlos, bis die Anbieter erkannten, dass sich mit diesen Bandbreiten und kapazitätsschonenden Nachrichten ja ganz gutes Geld verdienen ließ. SMS hatten im Vergleich zu Pagern zahlreiche Vorteile. War das Handy aus oder hatte man keinen Empfang, so wurde die SMS für einen gewissen Zeitraum beim Anbieter zwischengespeichert und dann eben später ausgeliefert. Außerdem quittierte das Handy natürlich den Empfang, was die Zuverlässigkeit bei der Übermittlung drastisch erhöhte. Zonen wie bei Quicks, die fielen weg und oftmals waren die Preise für das Versenden auch noch deutlich günstiger. Außerdem konnte ich die Nachricht selbstbestimmt unter der Bettdecke tippen, ohne mit einem Operator zu quatschen oder mein PC zu booten und das Modem quietschen zu lassen. Doppelt so lang konnte die Nachricht dabei mit 160 Zeichen auch noch sein. Und ja, im schlimmsten Fall konnte ich meinen Gesprächspartner ja sogar vom gleichen Gerät aus auch noch anrufen. Verrückte neue Welt. Das waren am Ende ganz schön viele gute Gründe, die es den Pagern zunehmend schwerer machten. Und so war es kein Wunder, dass die Anzahl der SMS, die in Deutschland versendet wurden, von 1998 bis 2000 von 1 Milliarde auf über 11 Milliarden wachsen sollte. Goldene Zeiten für die Mobilfunkanbieter. Quicks und Co. versuchten noch beizusteuern, indem sie die Preise für das Versenden der Nachrichten zum Teil drastisch reduzierten, aber das sollte alles nichts mehr helfen. Zwischen 99 und 2001 sprangen die Kunden in Scharen ab und ein Dienst nach dem anderen wurde entweder verkauft oder letztendlich einfach dicht gemacht. Einzelne wie Skyper konnten noch bis 2013 genutzt werden und auch heute gibt es noch vereinzelt Pager in bestimmten Berufszweigen, aber aus dem breiten Massenmarkt sind sie lange verschwunden. Die alten Geräte von Quix und Co., die finden allerdings vereinzelt noch heute im Amateurfunkbereich Verwendung. Die ja oft sehr technikaffinen Funker biegen dabei die alten Geräte so um, dass sie heute auf anderen Frequenzen empfangen, die im Amateurfunk genutzt werden dürfen. So haben manche der alten Geräte tatsächlich noch ein zweites Leben. Wer so einen Quix gerne mal in Aktion sehen möchte, ich habe vor einem halben Jahr etwa eine kleine Hommage an die Pager auf meinem YouTube-Kanal Datort veröffentlicht. Schaut gerne mal rein, einfach auf YouTube nach Quix Pager Datort suchen, dann solltet ihr fündig werden. Pager, ein kurzes, aber spannendes Kapitel der Entwicklung hin zu modernen Kommunikationen, mit denen es erstmals möglich war, seine eigene Erreichbarkeit einfach zu vergrößern und in gewissem Rahmen auf dem Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss zusammen.
Pad One, please. Der nächste Retro-Podcast von und mit Datort.